Medien Martini, der Podcast über Menschen, Medien und das, was dazwischen passiert. Hier wird geschüttelt und gerührt mit Thomas Gierling.
Unternehmerin, Bestseller-Autorin, Werbegesicht, neu auch wieder Bürgermeisterin und Mitglied einer der bekanntesten deutschen Adelsfamilien. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem Medienmartini, dem Podcast über Medien, Menschen und selbstverständlich über Geschichten, die uns bewegen. Und über die sprechen wir heute, denn mein heutiger Gast trägt einen traditionsreichen Namen, doch sie steht vor allem für eins: Eigenständigkeit. Sie ist eine Frau, die in ihrem Leben sowohl große Erfolge als auch persönliche Schicksalsschläge erlebt hat. Sie spricht offen über Verantwortung, Familie, Verlust, Neuanfänge und darüber, warum wahres Glück oft nichts mit einem Titel oder Besitz zu tun haben muss. Ich freue mich sehr auf ein persönliches Gespräch mit einer beeindruckenden Frau und ganz lieben Freundin und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen im Medienmartini, Stefanie Gräfin von Pool. Hallo!
Hi Tom, also was für eine Einführung. Tausend Dank schon mal. Bin beeindruckt, was du da alles über mich sagst.
Nur die Wahrheit und es kommt heute noch viel mehr heraus. Positives.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf unser Gespräch jetzt.
Danke, dass du gekommen bist, liebe Stefanie. Und heute, als wir abgestimmt haben, was können wir denn jetzt trinken bei dieser Hitze, die uns gerade in Deutschland, vor allem in Bayern und auch hier in München einholt, da hast du gesagt, Tom, bitte irgendwas, was irgendwie abkühlt, was nicht zu süß ist. Und wir haben mit deinem Medienmartini heute einen Grapefruit Summer Spritz auf die Beine gestellt. Das Rezept bekommt ihr wie immer in die Captions oder wenn ihr uns im Videopodcast jetzt verfolgt, dann seht ihr hier auch dieses wunderbare Getränk. Es ist Grapefruitsaft, Tonic oder Wasser natürlich, Prosecco, Eiswürfel und ein lustiges Glas.
Ja, und es schmeckt sehr gut und frisch, genauso wie wir es jetzt gewollt haben.
Tolle Idee von dir. Zum Wohl, Prost.
Zum Wohl, Prost.
Cheers. Und nochmal herzlich willkommen.
Danke sehr, freue mich schon und bin sehr gespannt.
Ja, liebe Stefanie, wir hatten das ja vor ein paar Wochen ausgemacht, wo ich gefragt habe, ach, bitte komm doch mal in meinen Podcast. Und dann sagtest du, Tom, was soll ich denn da erzählen? Über mich gibt's doch jetzt irgendwie gar nichts, was man da groß erzählen kann. Dann habe ich gesagt, wie bitte? Es gibt so vieles, was wir besprechen können, liebe Stefanie. Und genau das tun wir, weil in meiner Recherche heute, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Jetzt kennen wir uns ja auch schon ein paar Jahre, aber es gibt einfach so, so schöne Sachen und vor allem auch Projekte, die du ja über viele Jahre begleitet hast und auch Themen, die natürlich in den Medien, die du mitbekommen hast, die auch mal zu Wort kommen heute vielleicht und auch vor allem den Medienwandel, wie du ihn über die vielen Jahre erlebt hast, weil du stehst in der Öffentlichkeit und da fangen wir gleich mal an. Zu einem Thema, was du bestimmt noch nie gehört hast. Als ich erzählt habe, dass Stefanie von Pool in meinen Podcast kommt, dann hieß es die Kaffeegräfin.
Ja, das ist jetzt wirklich 24 Jahre her. Ja, 24 Jahre oder 25 Jahre der Dreh. Und zwar weiß ich das deshalb so genau, weil ich damals mit meinem Sohn Alex, der eben jetzt 24 Jahre alt ist.
Liebe Grüße an Alex.
Ja, liebe Grüße an Alex. Am Anfang meiner Schwangerschaft war.
Mhm.
Und es wurde im Juli gedreht, Juni, Juli sowas gedreht und im April kam er dann auf die Welt. Also damals war es mir noch nicht bewusst, aber deshalb weiß ich, dass es eben jetzt quasi 25 Jahre her ist. Und erstaunlicherweise erinnern sich viele noch dran. Natürlich diejenigen, die es damals gesehen haben, die Jungen können es natürlich noch nicht gesehen haben, aber irgendwie ist dieser Begriff Kaffeegräfin, der natürlich durch die Medien auch über die Jahre weiter transportiert wurde, im Gedächtnis.
Also wie du sagst, es ist im Gedächtnis und wenn man dich sieht oder deinen Namen sagt, dann haben das die Leute einfach sofort immer vor Augen. Und ist das für dich was Positives oder was Negatives?
Ach, das ist doch positiv. Also das ist doch positiv konnotiert, wenn man so will. Kaffee ist ja das, was man in der Früh trinkt. Also Kaffee hat ja nichts Negatives.
Richtig.
Sondern Kaffee ist belebend, Kaffee trinkt man in der Früh. Es gibt jetzt manche, die trinken nur Tee. Aber Kaffee ist ja ein Kaffeeklatsch, Kaffeekränzchen. Ja, das ist ja sehr positiv hinterlegt und deshalb glaube ich, ist, also deshalb, das macht mir gar nichts.
Nee. Ja. Und es ist ja auch mit, ich meine, Edu-Show gibt es ja bis heute sehr begehrt, sehr immer noch einer, glaube ich, der liebsten Kaffeesorten in Deutschland, also soweit man das jetzt hört.
Es gibt ja inzwischen so viele verschiedene Kaffeearten, ja. Also ob man diese Barista, ich weiß nicht, diese neuen ganzen Kaffeesorten, die dann vermischt werden mit irgendwelchen Aromen. Also das hat ja auch noch eine ganz andere Entwicklung genommen als vor 25 Jahren. Da gab es halt den Kaffee von verschiedenen Firmen. Der eine war stärker, der andere war schwächer, aber ansonsten war es Kaffee.
Mhm.
Inzwischen ist es ja mit verschiedenen Geschmäckern und da hat es ja ein richtiger Kult geworden auch.
Ja.
Und deshalb ist das ja, ist doch gut.
Du warst Trendsetterin.
So ist es. Ich war keine Trendsetterin.
Das halten wir jetzt einfach mal fest.
Ja.
Für alle, eben auch jungen Leute, die jetzt den Spot vielleicht noch nicht gesehen haben, ich habe da was recherchiert. Und zwar, es gibt ja YouTube, zum Glück. Da läuft natürlich auch der Medienmartini, falls ihr das noch nicht wisst. Gerne auch auf YouTube mal mitgucken. Und man hört das jetzt sicherlich. Und schaut dir das mal an. Das ist so ein schöner Spot. Jetzt mache ich den hier mal groß und dann schaut das mal an.
Von Edu-Show bei Stefanie Gräfin
von Gibt's denn bei YouTube?
Die Vorfreude, wenn man den Kaffee aufbrüht und der Duft von frisch gebrühtem Kaffee einem in die Nase steigt, ist ein herrliches Gefühl.
Ja, es war schön. Cool.
Am Genießerduft erkennt man den unvergleichlichen Genuss. Oh. Gala von Edu-Show. Genuss.
Genuss kommt von Gala.
Und wenn man den anschaut, bekommt man richtig Lust auf Kaffee.
Okay.
Sophie. Also immer toll, immer noch.
25 Jahren.
Du hast das zelebriert.
Ich hol sie dir nochmal aus der Schublade raus.
Ja.
War doch mal so die Clementine von Ariel.
Ja,
die
stimmt.
Haben sie doch auch nochmal wieder rausgeholt.
Genau.
Ich weiß nicht, ob das gelungen ist wirklich,
mhm.
aber das gab ja so den Herrn Kaiser, es gab ja so Identifikationsfiguren von verschiedenen Werbespots, ja, die auch gut funktioniert haben.
Mhm. Ja, und so ein Testimonial, es kommt wieder zurück, dieser Trend. Man ging ja ein bisschen weg in der Werbung von prominenten Menschen, die dann eben Werbung gemacht haben in den Spots, aber das kommt wieder. Also wenn man jetzt hier, an wen muss der Aufruf gehen? Ich mache das jetzt, für mich als Fan. Also an Chibo, Edu-Show, an die Gruppe. So schaut's aus.
Hallo,
der Spot.
Gala.
Hallo. Über 100.000 Aufrufe hat dieser Spot.
Okay. Mhm. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angeschaut. Viele haben ja gedacht, das muss ich mal jetzt, Klammer auf, viele dachten, das wäre Jakobs die Krönung.
Ja.
Im Nachhinein.
Ja, wegen diesem Dampf, der auch so ein bisschen aufsteigt.
Wegen Krönung.
Ach ja, klar. Okay. Ja. Ja, 18.
Dachten viele, der Name Jakobs Krönung, ja. Und dann hat, also in den vergangenen kurzen Jahren haben dann wir, das war ja Jakobs die Krönung. Nein, das war Gala.
Edu-Show. Also ich kann dir nur eins sagen, meine Mama, die jetzt sicherlich auch zuhört, du warst wirklich der Grund, warum seit diesem Spot gibt es bei meiner Mama nur Edu-Show.
Ui.
Bis heute.
Sollte man mal an Edu-Show schreiben. Mhm.
Also so viel dazu.
Also haben wir das. Ich da zumindest was Gutes bewirkt.
Ich glaube auch bei ganz, ganz vielen anderen Damen und Herren. Und Stefanie, wie war das denn? Weil jetzt bleiben wir mal bei dem Thema Werbung und Testimonial und Werbedeal. Das war ja damals, in den Jahren, das war natürlich schon auch ein Ritterschlag, oder? Wenn man die Anfrage erhält. So. Du bist jetzt unser Gesicht für so eine Marke. Das wird eine Riesenkampagne. War das überhaupt bewusst, wie groß oder hat man dir das kommuniziert, wie groß diese Kampagne ausgerollt wird?
Ich hatte keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also erstmal, ich hatte bei dem Casting keine Ahnung, dass es überhaupt ein Casting ist.
Ach, es gab ein Casting?
Naja, also die kamen zu mir nach Hause.
Ei.
Wegen einer Anfrage, die ich von einer Freundin über eine Agentur bekommen hatte, wegen eines Probedrehs und ich dachte, es ging um die Location, weil wir schon ein paar Mal irgendwelche Location-Drehs hatten für, ich weiß nicht, irgendwelche Filme, ja, und dachte, das wäre das ähnlich und die machen halt einen Probedreh von der Location, ja, und dann kamen die und haben gesagt, können Sie sich da mal hinstellen, und gesagt, was haben ich damit zu tun? Ich dachte, Sie wollen da hier einfach das Schloss oder so. Und haben gesagt, nee, das geht jetzt um Sie. Es geht um Schloss und um Sie. Und das, ich gesagt, ach so, ich habe ja keine Ahnung.
Das ist ja der Knaller.
Und dann hatte ich kurz vorher hatte ich gegessen und hatte noch so leicht so ein bisschen was in den Zähnen. Dann habe ich gesagt, machen Sie mal das aus Ihren Zähnen weg. Gottes Willen, ja. Und hat noch meine Reitklamotten an. Und dann haben wir da diesen Probedreh, dann musste ich irgendwie immer irgendwie eine Kaffeetasse hoch und da haben sie gesagt, können wir mal Kaffee trinken? Und dann habe ich gesagt, okay. Dachte, die wollen Kaffee, weil es Nachmittag geworden war. Und dann haben sie gesagt, jetzt trinken Sie mal, trinken Sie mal. Ich trinke wirklich jeden Morgen Kaffee. Und dann habe ich in meinem Kopf, wenn ich später Kaffee trinke, also so ab 11 Uhr, dass ich nachts nicht schlafen kann. Das ist rein Mindfuck in meinem Kopf. Und dann habe ich da diese ganze Kanne Kaffee ausgetrunken und konnte wirklich die ganze Nacht nicht schlafen, bin senkrecht im Bett gestanden. Das hat natürlich dann doch eine Koffeinwirkung gehabt. Ja, wenn man einen Kaffee trinkt, am Abend eine ganze Kanne innerhalb von einer halben Stunde, ist nicht zu empfehlen. Aber ja, und dann sind wir am nächsten Tag mit allen Kindern in die Ferien gefahren. Ich glaube, das waren Pfingstferien oder sowas. Hatte ich so einen Bus gemietet, weil ich eben 5 Kinder schon hatte und sind wir nach Italien und dann haben die angerufen und gesagt, ja, sie müssen sich schnell entscheiden, weil wir wollen so schnell wie möglich drehen. Und ich sagte, okay, jetzt muss ich mal mit meiner Familie reden und habe mit meinem damaligen Mann gesprochen und der meinte, ja, okay, ja. Und dann kamen wir nach Hause und ich glaube, 3 Wochen später wurde eine Woche lang gedreht.
Eine ganze Woche?
Eine ganze Woche. Das sind natürlich auch einige Einstellungen, die gedreht wurden, sind nicht dann im Spot gelandet, um es mal so zu sagen. Aber ich glaube, das ist ganz normal.
Mhm. Ja, man macht lieber mehr, ne, an Material.
Ja, und dann ging das Ganze in die Marktforschung. Das muss ja immer dann, also das wird gedreht, dann wird es geschnitten. Das, also wie so ein Film halt. Und dann ging es in die Marktforschung und dann hat das positiv abgeschnitten. Und dann ging es, glaube ich, im September, ging es dann on air, also ins Fernsehen. Und dann ging es ziemlich schnell, dass ich mir gedacht habe, huch, da ist jetzt plötzlich eine Aufmerksamkeit da und Einladungen hier und da. Und dann, ja, so fing's an.
So fing's an. Bis heute hält es auch an. Und diese Strahlkraft von TV, das war ja, oder muss man ja sagen, war ja früher nochmal eine ganz andere. Und wenn man dort in der Werbung zu sehen war, wie du gerade gesagt hast, von heute auf morgen, überall lief dieser Spot. Wahrscheinlich gab es auch Plakate, nehme ich an. Das war wahrscheinlich nicht nur ein Spot, oder?
Gab auch, glaube ich, Plakate. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, es war in der Hauptsache war es der Spot. Aber es gab halt damals die paar Fernsehprogramme. Es gab kein YouTube, es gab kein Internet, es gab keine Streamingdienste. Also was war's?
Ja.
Fernsehen.
Genau.
Das war das Einzige. Lineares Fernsehen. Wenn man was schauen wollte, einen Film, Fernsehen.
Da war die Reichweite. Aber ich finde das ja extrem spannend, wie das zustande kam. Dass die dann ja. Dass du davon ausgingst, es geht eigentlich um die Location, das Schloss, und auf einmal warst du im Mittelpunkt und sensationell. Super, ja, super toll.
Also ich war auch bei keiner Agentur gelistet, also gar nicht. Null.
War das dann innerhalb oder wie ging es denn dann weiter? Also nach so einer Riesenkampagne, nach so einem Riesenpeak auf einmal in der Bekanntheit, wie haben die denn reagiert dann? Wollten die nochmal drehen oder haben die
haben nochmal, also da war ja dann, dann lief der Spot, ich glaube, fast ein Jahr.
So, das ist natürlich auch in der damaligen Zeit.
Ja, der lief lang.
Lang, auch ich meine, heutzutage laufen Spots vielleicht kurz, 4 Monate.
Das sind ja die Schnitte viel kürzer, ist es alles viel kürzer, viel schneller. Und damals, das lief, glaube ich, fast ein Jahr. Und dann hatten sie die Idee, dass mit einem ähnlichen Konzept mit einer anderen Persönlichkeit gedreht werden sollte. Und dann hatten sie auch bei verschiedenen anderen Probeaufnahmen gemacht, die aber irgendwie das nicht erfüllt haben, was sie haben wollten. Und dann kam Desiree Nosbusch danach.
Ah, okay, ja.
Hat wohl nicht funktioniert. Und dann kamen sie wieder zu mir zurück, haben einen zweiten Spot gedreht. Und dann war es, und das ist auch eine herrliche Geschichte, die wohl auch wahr ist, der Spot ist auch geschnitten worden. Wir hatten einen noch viel größeren Aufwand als beim ersten Mal.
Weil sie wussten, wie erfolgreich natürlich die Kampagne lief.
Ja, und das war irgendein berühmter Regisseur aus Holland. Und da wurde im Saal eine Hängematte aufgebaut. Und ich habe da in der Hängematte Kaffee getrunken, keine Ahnung. Und mit meinen Kindern auf Rollerblades gefahren und so. Also wir haben wirklich, und im Pferdestall und ich weiß nicht was. Und dann ging das in die Marktforschung und das war ist in der Marktforschung auch gut. Und dann kam aber ein neuer Marketingchef zu Edusho Und der hatte eine Frau, die mochte keine Adligen.
Ach, das ist ja jetzt unglaublich.
Und daraufhin wurde das in die Schublade geschoben.
Das ist ja unfassbar.
Ja, es war bereits ein Startdatum, also das erste Ausstrahlungsdatum war schon bekannt. Und dann hat dieser Marketingvorstand, hat das alles gestoppt. Der hatte einen Monat Übergang zwischen dem vorherigen und war aber schon in seinem neuen Büro und neuer Besen. Und seine Frau hat gesagt, mag keine Adligen.
Das ist ja unfassbar.
Das war's dann.
Das ist ja unglaublich.
Ja, es wurde nicht gesendet.
Also eigentlich ist das ja schon wirtschaftlich für das Unternehmen schädigend gewesen, weil wenn man weiß, eine Kampagne läuft so erfolgreich mit einem Werbegesicht und dann investiert man da ja, dieser Regisseur, du, die Gage, die Location,
Wahnsinn, ja?
Wahnsinn, die Media-Spendings, da wurden ja schon Kampagnen gebucht bei den Sendern und auf einmal sagt man, nee, weil meine Frau mag keine Adligen.
Ja, sowas.
Das ist ja Wahnsinn, habe ich noch nie gehört sowas.
Ja, so ist es aber.
Wir trinken darauf erstmal ein.
Ja.
Denn wir mögen das. Cheers.
Cheers.
Also, eine unglaubliche Story. Aber das war dann quasi, weil der war dann im Amt und dann war das vorbei mit dem Deal, oder?
Das war dann vorbei. Das war ein Anruf. Also, so ist es. Und damit hat sich der Fall.
Gab es danach andere Anfragen, Stefanie, von anderen Brands?
Es gab andere Anfragen, aber das waren Anfragen, die ich, wie soll ich dann, die glaube ich nicht zu mir gepasst hätten. Muss mal so zu sagen.
Ja, aber gut, dass du dich da so gut reflektierst und sagst, ich nehme das an, was zu mir passt und wo ich auch dahinter stehe, ne?
Ja.
Weil nach so einem Image, was ja dieser Spot auch verkörpert hat, ist es ja umso wichtiger, ne? Da auch drauf zu achten, finde ich toll.
Ja. Naja, ich war ja dann auch, der zweite Spot wurde auch gedreht. Ach, ist auch eine lustige Geschichte. Bevor sie den zweiten Spot gedreht hatten, da hatte ich inzwischen mein 6. Kind bekommen und, Dann kamen sie eben wieder vorbei, um zu sagen, sie wollen einen zweiten Spot. Ich glaube, da haben sie jemanden vorbeigeschickt, um zu schauen, wie ich ausschaue, ob ich dick und fett geworden bin nach der Geburt. Das war auch lustig, ja.
So ein Undercover.
Ich habe gesagt, ja, wie wär's? Und dann,
Casting.
Okay, du bist ja gar nicht dick geworden.
Unglaublich.
Ja, und dann haben sie eben beschlossen, dass sie den nächsten drehen.
Wahnsinn, das würde in der heutigen Zeit ja gar nicht mehr funktionieren. Was glaubst du, für ein Shitstorm da entstehend? Ja?
Klar, ich meine, das war ja nicht in der Öffentlichkeit.
Ja, ja, logisch. Aber,
und
ja.
Ich wahrscheinlich hätte diejenige oder ich diejenige heute, glaube ich nicht, dass ich das machen würde, aber dann reingeschrieben, Bodyshaming.
Ja, genau.
Nee.
Ja.
Aber nur so war's.
Interessant. Also da ging es anscheinend heiß her hinter den Kulissen. Aber wir sind auf alle Fälle, wie gesagt, ein Spot, der bis heute in Erinnerung bleibt, beziehungsweise auch die Kaffeegräfin in Erinnerung bleibt. Und guck mal, was ich noch gefunden habe zur Kaffeegräfin. Heute sind wir ja so digital hier in der Sendung. Schau mal, was für ein süßes Autogramm von dir.
Wen hab ich das? Ja, ich habe damals, das waren meine
Autogramm. Also da steht drauf,
für Gisela,
alles Gute, Stefanie von Pfühl.
Ja.
Oder?
Wo hast du das hier jetzt?
Du, das gibt es. Achtung, wer jetzt ein Autogrammjäger ist, gibt es aktuell auf eBay. Und wird dafür 20 Euro verkauft.
Wow. Okay.
Also wenn du noch ein paar zu Hause hast, vielleicht ist es eine neue Geschäftsidee.
Ich hab tatsächlich andere Autogrammkarten, die habe ich nicht mehr, aber das war die ersten Jahre so.
Genau. Ja, mit dem Kaffee natürlich in der Hand, bei dir zu Hause im Schloss. Ganz tolles Foto.
Danke.
Also kann man kaufen, siehst du mal.
Okay.
So, bis heute bist du auf alle Fälle hier
ja, wow.
Unterwegs, auch mit den Autogrammen.
Mhm.
Wunderbar.
Okay, gut.
Liebe Stefanie, du bist ja heute, wir haben ja gesagt, du hast ganz, ganz viele Talente und du bist in verschiedenen Projekten und auch Themen unterwegs. Heute bist du ja aus dem Rathaus, aus Tüssling, zu mir ins Studio gekommen und wir kommen gleich dazu, zu deiner neuen Rolle und das Amt, das du übernehmen durftest, wieder übernehmen oder übernommen hast, um besser in dem Thema zu sein. Aber wie schnell kannst du die Rollen wechseln? Von einem Interview, so wie jetzt, oder der Bürgermeisterin in
Tüssling? Von einer Sekunde auf die andere.
Wow. Geht das ganz schnell?
Das geht ganz schnell. Das geht sofort und ich kann auch sofort, wenn ich in Ferien fahre, wo viele dann einen Tag, zwei Tage brauchen, bis sie abschalten. Ich schalte in der Sekunde ab. Und ich kann auch in der Sekunde umschalten.
Das ist aber ein super Talent.
Aber vielleicht kommt es auch daher, dass ich mein, ja gut, diese Werbung, ja, das war ja, das ist ja nicht so, dass diese Werbung meinen Tag erfüllt hat. Also ich habe ja einen Beruf, nämlich Forstwirtin, ich führe einen Betrieb.
Das hast du auch studiert.
Land- und Forstwirtschaft, ja, zum Beispiel. Ich habe ja Veranstaltungen, ja, und ich habe also verschiedene, nicht Projekte, sondern verschiedene Berufe, um es mal so zu sagen,
ja,
die auch verschiedene Tätigkeiten sind. Und ja, da muss man halt schnell umschalten.
Ist definitiv ein Talent und das kannst du, weil sonst würde das ja alles gar nicht so erfolgreich laufen. Denn wir kommen gerade mal dazu. Das ist eine gute Überleitung, die du mir gegeben hast. Du bist Schlossbesitzerin, Unternehmerin. Ich habe es mir nochmal notiert, weil es ist einfach so viel, sonst vergesse ich irgendwas. Stimmt. Reiterin, Moderatorin, Autorin, Mutter selbstverständlich, aktiv in verschiedenen NGOs und eben neu auch wieder Bürgermeisterin in deiner wunderschönen Heimat in Tüßling. Wenn du deinen Tag mal in drei Worten beschreiben würdest, was sind die?
Immer anders.
Punkt. Punkt. Wow.
Immer anders, weil ich habe keinen, also ich habe keinen geregelten Tagesablauf. Ich habe natürlich Termine, ja, die in meinen Kalender eingetragen sind, aber dazwischen ist so viel Verschiedenes, weil ja so viele verschiedene Aufgaben da sind, dass ich nicht sagen kann, also ich gehe, das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich stehe in der Früh um 7 Uhr auf, ich frühstücke um 7:30 normalerweise. Gestern Abend gestern früh bin ich schon um 7 nach Rosenheim gefahren, weil ich wieder meinen Standesamtskurs erneuern musste.
Das machst ja eben, da hast du ja Freunde ja von uns noch, jetzt vor kurzem
also
getraut.
Also deshalb sag ich nur, es ist immer was anderes. Mhm. Oder ja, dann gehe ich in mein Büro erst zu Hause, in mein Schlossbüro sozusagen, spreche mit meiner dortigen Mitarbeiterin, was zu tun ist, was zu machen ist. Dann gehe ich jetzt zum Beispiel in die Gemeinde, dann bin ich da kurz, dann fahre ich zu dir.
Ja, immer gerne.
Dann fahre ich wieder heim, dann gehe ich wieder in die Gemeinde. Dann habe ich heute die Abnahme von den Gartentagen zum Beispiel, dass ich schauen muss, dass alles ordentlich ist. Dann gehe ich wieder in die Gemeinde, morgen habe ich irgendwelche Termine in der Gemeinde. Dann haben wir Besprechungen wegen der Konzerte, Sicherheitsbesprechung etc.
Also man merkt, das ist ja auch wirklich, du musst dann, wie du vorhin gesagt hast, immer sofort, jetzt kommt das wieder zurück, sofort umentscheiden und dabei sein und in der Sekunde wissen, okay, der Kopf muss jetzt in dem Thema sein und muss sich sofort wieder daran auch erinnern oder auch wissen, was haben wir da besprochen, wo geht's da weiter, was sind die Projekte.
Das ist eine gute Gehirnübung.
Ist eine gute.
Ja. Ist aber natürlich auch eingeübt.
Ja, absolut. Ja,
das ist Muscle Memory. So wie wenn du Klavier spielst und oder irgendein Instrument und du weißt, also ein Stück kann ich deshalb spielen, weil ich weiß, wie meine Finger gehen, weiß ich genau, wie mein Gehirn funktioniert dann.
Und das ist ja auch eben, das muss man ja auch beibehalten und das tust du ja auch, denn du hast vor kurzem, vor ein paar Wochen deinen 65. Geburtstag gefeiert.
Ja.
Ja. Und für dich ist das ja dann wahrscheinlich, oder was bedeutet für dich eigentlich dann die Zahl 65? Nimmst du das dann jetzt jedes Jahr und denkst dir, oh nee, noch ein Jahr älter? Oder sagst du, genau diese Projekte halten mich eigentlich alle fit?
Also ich finde 65 eine bescheuerte Zahl, die auf mich überhaupt nicht zutrifft.
Wie kommt's?
Ja, weil ich mich nicht wie 65, ja, wenn ich mir vorstelle, meinen Vater früher mit 65, meine Mutter mit 65, oder auch manche andere, die ich kenne mit 65. Ich meine, ich erlebe jetzt bei mir auch in meinem Umkreis, wie die jetzt mit 65, ja, ich lasse mich jetzt pensionieren, ich gehe jetzt in Rente, ich gehe jetzt, mache nur noch Ferien, ich gehe nur noch reisen, ich mache nur noch das. Und mir denk, davon bin ich aber so weit entfernt.
Mhm.
Also nicht nur in meinem Zuhauseberuf, als auch in meinem Bürgermeisteramt. Aber ich glaube, dass das ganz ehrlich, also mich hält es jung und ich finde, ich bin nicht 65. Ich finde, das stimmt nicht.
Finde ich eine großartige Einstellung.
Weil außerdem, es ist so und ich kann es nicht ändern. Und was soll ich denn machen?
Ich finde auch immer, Alter ist eine Zahl. Alter ist eine Zahl und auch im Freundeskreis, also ich achte da nie drauf, zum Beispiel jetzt, ob jemand jünger oder älter ist oder es geht doch um den Menschen. und es geht darum, passt das, ist man da auf einer Wellenlänge, ja, nein. Und das Alter habe ich nie im Kopf.
Ich kenne einen sehr beeindruckenden, über 90-jährigen älteren Herrn, der total fit ist im Kopf, der sich beschäftigt mit AI, der sich mit Drohnen beschäftigt, der wirklich also unfassbar fit ist. Ich kenne 90-Jährige, die gar nicht fit sind. Ich kenne aber auch 40-Jährige, die langweilig und ältlich sind.
Oh ja.
Also deshalb, ich glaube, da muss man schauen, wie man sich den eigenen Freundeskreis im Kopf jung erhält. Und
ja,
ich glaube, das ist das Wichtigste.
Absolut, absolut. Genau so ist es. Und zum Thema Freundeskreis, du hast natürlich einen riesen Bekannten- und Freundeskreis. Wie gehst du denn damit um, gerade auch jetzt bei dir auch in Tüstling oder auch selbstverständlich, weil du so lange schon in der Öffentlichkeit stehst, merkst du, dass dann Menschen oder gab es die Situation, dass manche deinen Kontakt suchen, weil du eben die Stefanie bist?
Ja, aber das trifft nicht auf die Tüstlinger zu.
Mhm.
Die kennen mich so, wie ich bin.
Weil du schon immer auch dort natürlich zu Hause warst.
Weil ich da immer zu Hause bin. Ja. Also ich kenne jetzt auch nicht 3500 Einwohner persönlich.
Also heute habt ihr die Möglichkeit, jetzt alle eine E-Mail zu schreiben an Stefanie. Ja? Rezept@mediamartini.de.
Es ist immer so. Es gibt Menschen, die mögen einen. Es gibt Menschen, die lehnen einen ab. Je mehr man in der Öffentlichkeit steht, ist man natürlich mehr Menschen bekannt und ist man polarisiert man auch bei einigen. Vor allem, wenn man ein Amt bekleidet, ein öffentliches Amt, da hat man natürlich auch mit verschiedenen Meinungen umzugehen.
Genau so ist es, ja.
Ist klar. Wenn man auf einem Präsentierteller hockt, wie ich, muss man auch mit verschiedenen Meinungen und verschiedenen, Animositäten oder Freundschaften umgehen. Aber ich glaube, ich habe ein gutes Gespür dafür, wer meine Nähe sucht und die ausnützen will. Und wer ein wirklicher Freund ist oder wer wirkliche Freunde sind. Und ich glaube, das kann ich ganz gut handeln.
Aber ja.
Aber ich muss dazu sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich in meinem Tüssling zu Hause bin und so ein, ich sage jetzt mal, Mini-Öffentlichkeit habe. Also ich möchte nicht so Influencer-berühmt sein, YouTube-berühmt sein, Hollywood-berühmt sein. Ich stelle mir das schrecklich vor. Ich kann mich total frei bewegen. Jeder geht mit mir normal um. Manchmal ist es so wie bei den Gartentagen jetzt. Da schauen die, ach die Gräfin, da können wir ein Foto machen. Mache ich sehr gerne. Freue ich mich. Denk mir, toll. Oh Gott, wenn das jetzt jeden Tag hundertweise, tausendweise
um dich herum
so
passiert,
wäre.
Nein, ja.
Also ich bin ganz glücklich, so wie es jetzt ist.
Und ich kann es auch nur, ich kann es nur bestätigen. Also ich war ja auch schon, durfte ein paar Mal bei dir zu Gast sein, bei den wunderbaren Konzerten in deinem Schloss und bei deinen wunderschönen Gartentagen. Und man merkt es, die Leute, die gehen so positiv auf dich zu und die freuen sich. Und auch wenn du auf der Bühne stehst zum Beispiel und die Eröffnung anmoderierst oder alle willkommen heißt, man merkt, wie sehr die Leute da sich immer freuen, dich zu sehen. Es ist wirklich eine ganz eigene Energie, die gibt es nicht oft. Ja, ganz großes Kompliment.
Danke, aber ich bin ja auch den Menschen gegenüber grundsätzlich positiv.
Das ist genau der Schlüssel. Ja. Liebe Stefanie, das ist doch sehr, sehr schön. Das heißt, dann erübrigt sich meine nächste Frage, denn die wäre jetzt mal gewesen, wie ist es denn, wenn du mal einen Tag komplett anonym verbringen könntest? Vielleicht auch in Tüssling.
Wo ich ja.
Aber das tust du ja eigentlich. Du lebst ja eigentlich da total.
Ja, ich lebe mein normales Leben in Tüssling.
Genau.
Und da ist es eher so, dass ich weiß nicht, irgendjemand ins Rathaus kommt und sagt, ich habe das Problem und kannst du mir bitte helfen? Oder Servus Steffi, grüß dich und so, ja.
Sensationell. Apropos Rathaus. Wir hatten jetzt vorhin die Geschichte mit dieser Dame, die keine Adligen mag. Wie ist es denn für dich so generell? Jetzt bevor wir auf das Thema natürlich deiner Familie zu sprechen kommen, deine Herkunft und du hast natürlich deinen Titel, ja, und wo du aufgewachsen bist im Schloss, das ist ja was ganz Schönes. Wie gehst du oder was bedeutet für dich eigentlich Luxus?
Ja, Luxus bedeutet für mich Zeit.
Mhm.
Zeit, ja, das kann ich gar nicht sagen. Luxus bedeutet für mich, das Leben zu führen, wie ich es jetzt führen kann. Aber ich Luxus ist für mich jetzt nicht ein Begriff, wo ich mir für Tausende von Euro irgendwas kaufe, sondern Luxus ist für mich Selbstständigkeit zum Beispiel. Luxus ist für mich auch ein gewisser Lebensstandard, ja. Luxus ist für mich, dass ich nicht bei jeder Mark, bei jedem Euro schauen muss, ob ich mir das jetzt, ich rede jetzt nicht über Millionen und ich rede nicht über Zehntausende, ob ich mir das jetzt leisten kann, einen neuen Rock, eine neue Hose. Das finde ich einfach einen Lebensluxus. Ansonsten, ich finde Luxus heutzutage total überbewertet in der Art und Weise, wie es definiert wird. Luxus wird definiert von Haben heutzutage.
Richtig.
Und das finde ich vollkommen falsch.
Es ist ein, deswegen habe ich es auch
rein
gefragt,
materieller Luxus.
Richtig.
Und für mich ist Luxus ganz anders angesiedelt.
Ja, weil es ist so kommerziell geworden.
Es ist rein kommerziell.
Jeder wirft damit um sich, ne?
Wer hat mehr? Wer?
Genau.
Wer ist? Also wenn ich ein Auto habe, dann hätte ich gern ein größeres Auto. Wenn ich ein größeres Auto habe, dann hätte ich gerne noch ein Boot dazu. Wenn ich ein Boot habe, ich meine, schau dir an diese ganzen Yachten, ja? Wer hat einen längeren?
Ja. Wer kommt noch in den Hafen?
Wer kommt noch in den Hafen? Wer kommt das? Und das größere Flugzeug und der größere Schmuck und ich weiß nicht was.
Ja.
Bin ich fern davon.
Ja, absolut. Absolut. Und die Frage habe ich eigentlich auch gestellt, weil das ist ja oft so dieses Thema, was Menschen vielleicht auch als Vorurteil haben. Man verbindet ja so automatisch mit jemandem, der adlig ist. Dann denkt man immer, Mai, ja klar, Schloss, Glamour, Privilegien, Kontakte, Netzwerk, Reichtum, Diamanten, eine Krone vielleicht noch, ja. Aber eben, das ist es
das
ja
ist natürlich,
eben.
Das ist natürlich, ja? Wie soll ich sagen, dieses Märchen.
Richtig.
Was immer in den Kopf ist, was natürlich die Märchen der Kinder sind, die dann die Königin und die Prinzessin und so, was natürlich in den Märchen erzählt wird. Aber ich würde mal sagen, 99% derjenigen, die einen langen Namen haben, leben ganz normal in Wohnungen und gehen einen ganz normalen Beruf nach und haben manchmal auch Probleme mit dem langen Namen, weil es da nämlich auch Vorurteile gibt und ich würde sagen sogar Diskriminierungen. In dem Fall, wo du sagst, ja, die hat einen Namen, die bildet sich doch sicher irgendwas drauf ein. Und natürlich gibt's dann das, ich sage jetzt mal 1%, das noch ein altes großes Haus geerbt hat und mit diesem alten großen Haus irgendwas machen muss oder machen kann. Die wenigsten haben, glaube ich, wirklich so viel Geld, dass sie sich leisten können, das rein als Luxus zu betreiben.
Und das ist ja genau der Punkt. Wie du sagst, in den Köpfen ist das so krass verankert, aber eigentlich dahinter ist das echt harte Arbeit, weil es gibt diese Vorurteile, die müssen natürlich auch aufgeräumt werden, weil es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Nee. Ich sage immer, ich bin steinreich, ich habe ganz viele Steine.
Ja. Aber das Schöne ist, dass deine Steine ja auch noch so schön jetzt aussehen, weil du hast ja das Schloss geerbt. Da kommen wir gleich dazu, weil das war ja bei dir genau auch so der Fall. Du hast das Schloss geerbt und
als Ruine.
Als Ruine und hast als Geschäftsfrau dir überlegen müssen, weil es ist ja aus der Familie und das schätzt man ja auch so sehr, du wolltest es erhalten und du wolltest weiterhin darin leben, was ja alles nicht selbstverständlich ist, weil das muss man sich eben auch leisten können. Und das ist ein Unternehmen, was man eben so führt, ja.
Genau.
Und Steffi, wie bist du da rangegangen? Wie hast du beschlossen, okay, das ist das von meiner Familie, mein Papa hat mir das jetzt vererbt und ich will und ich muss vielleicht das auch weiterführen, weil das meine Seele ist.
Ja? In der Tradition meiner Familie, die aber jetzt sicher nicht so alt ist wie, ich sage jetzt andere große Namen, ja, die seit Jahrhunderten auf ihren besitzend wohnen, leben und zum Teil das Ganze ja auch vom Wald finanziert wird oder das ist ja so dieses traditionelle Modell. Aber trotzdem hat mein Vater mir das vererbt mit dem Anliegen, dass ich das weiterführen würde. Und das hat man einfach als, ich sage jetzt mal, das haben wir, ob das jetzt ein Schloss ist, ob das ein Unternehmen ist.
Wollte ich gerade sagen.
Das ist ja das Gleiche. Das hat jetzt, das eine hat einen andere Bedeutung nach außen, aber schau dir mal diese ganzen Familienunternehmer, die ganzen Firmen, das ist das Rückkreuz Deutschlands in der Wirtschaft, die Familienunternehmer, die eben nicht sagen, wir haben jetzt schlechtere Bedingungen in der Wirtschaft, wir verkaufen das einfach und setzen uns auf die Kanarischen Inseln oder irgendwo nach Mallorca
und machen wir die Sinnflut, ne, so ein bisschen.
Lassen es uns gut gehen, ja. Ich meine, manche sehen heutzutage keine andere Möglichkeit mehr, weil es sehr schwierig geworden ist unter den wirtschaftlichen Bedingungen, speziell auch Land- und Forstwirtschaft, weiter zu erhalten. Deshalb habe ich im Laufe der Jahre mir andere Standbeine geschaffen, womit sozusagen ein gesichertes, passives Einkommen da ist, weil vom Wald kann man nicht mehr leben. Mhm. Es ist nicht machbar. Mhm. Es sei denn, du hast 10.000 Hektar, aber durch den Klimawandel, durch die sehr viel höheren Kosten ist das eigentlich nicht möglich. Aber dadurch ist es möglich geworden und ich habe am Anfang eben natürlich sehr viel Geld reingesteckt. Aber das ist so, wie wenn man ein Unternehmen gründet. Am Anfang muss man auch erstmal was reinstecken, ja, in die, ich sage jetzt mal, Hardware. Und dann kann ich jetzt mit dieser Hardware Software reinbringen.
Richtig.
Also Veranstaltungen,
genau,
und damit Geld verdienen.
Und das läuft ja richtig, richtig toll. Es ist ja nicht nur bayernweit bekannt, es ist ja wirklich deutschlandweit bekannt. Du machst extrem viel im Schloss. Sei das jetzt zum Beispiel in der Open Airs, ja, die starten ja jetzt wieder.
Also sagen wir so, ich übertreibe es auch da nicht.
Mhm.
Weil ich habe einen Bekannten, der auf seinem Schloss so ungefähr jedes Wochenende eine Veranstaltung gemacht hat. Der hat dann eine Bürgerinitiative gegen sich bekommen, weil das natürlich für die Bürger, Bürgerinnen des Ortes eine Belastung ist.
Das stimmt, genau.
Ja, also wenn die von ihrer Arbeit nach Hause fahren, wenn die zur Arbeit fahren, dann haben sie Verkehrsprobleme, Parkprobleme im Ort und es sind einfach viel mehr Menschen da. Das normale tägliche Leben ist gestört oder verändert. Und deshalb mache ich nicht mehr, damit ich genau eben die unsere Bürger und Bürgerinnen nicht mehr belaste. Und so an den konzentrierten Wochenenden ist es, glaube ich, noch, macht es auch unseren Mitbürgerinnen, Mitbürgern Spaß und Freude, auch an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Es gibt immer welche, die sich beschweren, ist auch klar. Das versuchen wir möglichst so schnell wie möglich auszuräumen, dass wir genügend Parkplätze zur Verfügung stellen und so weiter. Aber deshalb mache ich nicht mehr. Mhm. Und deshalb, mir liegt's nicht dran, jetzt reich zu werden. Man könnte sagen, ich könnte damit viel mehr Geld verdienen.
Du könntest ja, genau, du könntest ja auch jeden Tag, jede Woche da irgendein Event machen.
Jeden Tag, jede Woche irgendwie, aber mir, es ist wichtig, dass da so eine Balance da ist.
Ja, und du gibst dir dem Ort auch was zurück. Und das finde ich so schön an deinen Events, eben im Schloss bei dir in Tüßling. Du machst die Gartentage beispielsweise. Du hast ja auch mal eine Dino-Ausstellung gemacht. Wie cool ist das denn?
Ja,
da hast du, wie viel,
das war während Corona. Horror.
Wie viele Dinos hattest du da in deinem Schlosspark?
80 Dinos und davon waren, glaube ich, 40 animiert. Und wenn dann... Ich weiß nicht, der Hund meiner Tochter da nachts rausgelassen wurde, haben überall die Dinos geschrien. Und dann war einmal der Säbelzahntiger war kaputt und der hat die ganze Nacht durchgeschrien. Da hat, haben dann die Nachbarn angerufen. Der eine Nachbar dachte am Anfang, der andere schnarcht. Dabei war der Säbelzahntiger kaputt.
Der Tiger im Schloss, da, ja. Ja, also da. Also genau, und so. Und dann, du gibst ja auch sehr viel zurück, der Region vor allem. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Das Einzugsgebiet ist natürlich logischerweise sehr nah dann bei dir. In unserem schönen Wunder, da komme ich ja auch her, ist ja meine Heimat im wunderschönen Südostbayern. Ja, da kann man ja wunderschöne Dinge machen, eben dich auch im Schloss besuchen bei den Events.
Ja, und es ist natürlich auch inzwischen, ja, also die Gäste kommen von weit her unter
eben,
anderem.
Weil die Konzerte
also
auch
für die Hotels, ja, zum Beispiel.
Richtig.
Für die Gastronomie, mhm, ist es ein Plus. Auch für die Aussteller, die von uns aus der Region stammen, die dann bei uns ausstellen. Für die Händler eben auch, die zum Teil aus Tüßling kommen, die dann auch ausstellen, die dann ein Plus haben. Für Vereine, die bei uns dann bei, zum Beispiel bei den Gartentagen auch gratis ihre Kuchen verkaufen können, die für ihren Verein was machen können. Also es ist schon ein, aber es ist immer ein Geben und Nehmen.
Und vor allem auch eine unglaubliche Organisation, die du da immer stemmst. Also das ist ja schon
auch...
Ich
habe aber immer einen Veranstalter.
Mhm. Ja, aber zum Glück. Aber trotzdem musst du ja dann auch sagen, hey, da ist das Limit, da ist die Grenze von, was du machen darfst.
Ja, wir besprechen das schon, ja klar.
Wie ist es denn mit den Stars? Da sind ja unglaublich... Also jetzt Elton John war doch bei dir, genau. So, hat ein Konzert bei dir im Schloss gegeben. Das war ja unfassbar. So, dann hast du Howard Carpendale. Du hast dieses Jahr Roland Kaiser zum... Zweiten Mal, genau.
Mark Forster. Michael Patrick Kelly. Das sind die drei
Headliner dieses Jahr.
Genau.
Gibt es noch Tickets? Sollen wir ein bisschen einen Aufruf starten?
Es gibt noch, ich glaube, ganz, ganz wenige Resttickets für Roland Kaiser. Es gibt noch Michael Patrick Kelly und es gibt noch Mark Forster. Also das.
So, also.
23, 25 und 26. sind die Termine.
Juli, wenn ihr noch nichts vorhabt und eine riesen tolle, geile Schlossparty erleben wollt, dann ab zu Stefanie nach Tüsseling.
Jawohl.
So.
Ich freue mich.
Tickets überall, wo es Tickets gibt.
Genau.
Und wie ist es denn? Crow war ja auch bei dir.
Ja.
Dann letztes Jahr hier, diese. Wie hießen die denn? Die da haben wir doch auch so gefeiert. Die
Abruzzati Boys.
Ja, das war ja der Wahnsinn.
Das war mit dem Schlagerstrudel.
Mit diesem Schlagerstrudel.
Ja, das war auch lustig, ja.
Wie ist das denn, das wollte ich noch fragen, diese ganzen Stars, Elton John auch, kommst du mit denen ins Gespräch? Wie finden die das, wenn die auf einmal in so einer mega tollen Kulisse auftreten dürfen? Ist ja für die auch nicht normal.
Ja, also für die ist natürlich, ist es so, dass seit die Künstler, Künstlerinnen keine Plattenverkäufe mehr haben, wenn man so will. Ja, müssen sie auftreten.
Müssen sie, ja.
Also die treten sehr viel öfter auf und haben sehr viel mehr Tourneen und sehr viel mehr getakteter. Und natürlich sind die auch auf irgendwelchen Stadtplätzen. Also wir haben ja bis zu 8000 Gäste Platz.
Das ist ja auch Wahnsinn.
Im Garten.
In deinem Garten, 8000 ja. Plätze, Leute.
8000. aber das ist natürlich dann jetzt nicht, ich sag jetzt mal nicht Pink oder Robbie Williams, weil die treten vor 100.000 auf. Also die vor 8000 Gästen auftreten, das sind Künstler, die entweder mal bereit sind, kleinere Konzerte zu machen oder mehr Künstler, die schon eine gewisse Künstlerkarriere
ja.
So hinter sich haben, aber trotzdem
exklusiv
das dann machen wollen. Mhm. Ja.
Cool.
Sehr cool. Also wir haben schon mit vielen Künstlern gefeiert, gefünstelt auch. Manchmal auch erstaunliche Erlebnisse gehabt. Ich will jetzt da auch nicht zu viel erzählen.
Bleibt secret.
Das bleibt secret, weil das macht man nicht.
Genau.
Aber es ist immer spannend und mit Crow haben wir das war 2016 und eben vor 2 Jahren, bis 4 Uhr früh gefeiert, der wahnsinnig nett ist. Und mit anderen haben wir auch bis 3, 4 Uhr früh gefeiert. Andere sagen dann nein, danke. Aber die meisten kommen kurz nach dem Konzert, weil die sitzen ja sonst in ihrer Garderobe.
Mhm.
Die meisten kommen kurz dann und sagen hallo und ja.
Aber ich kann mir vorstellen, auch für die Künstler, wenn sie dann dich sehen als die Hausherrin, die Gräfin, du wirst ja dann auch so wahrscheinlich intern bei denen kommuniziert, oder?
Schau mal, ja, aber also die haben schon auch andere tolle Locations, wo sie auftreten. Natürlich ist es oft so, dass sie, wenn sie in Arenen auftreten, da sind sie im Untergeschoss und da kriegen sie so eine Garderobe, da steht ein Name drauf.
Und tschüss.
Und ich weiß noch, Elton John, der hatte, weil der wahrscheinlich auch sonst in so weißen Garderoben ist, oder ja, Künstlerräumen, hatte der wollte wahnsinnig viele Pflanzen haben. Der hat dann gemeint, also hätte er gewusst, wo er untergebracht wäre, hätte er nicht so viele Pflanzen, weil das sah da aus wie im Dschungel. Lauter so halbe Bäume, ja. Der wollte da also wirklich wie so ein Naturreservat da in seiner Garderobe haben. Natürlich hat es dann alles zugestellt in dem Raum.
Klar. Aber genau, ich meine, bei dir ist es wirklich ein Pflanzenparadies im Garten, wunderschön, aber es ja, wusste er natürlich
auch
nicht.
Seine Räume, ja, die haben ja dieses Backstage-Bereich, das ist ja eine Wohnung, wo sie sind, also das ist eigentlich eine Gästewohnung von mir und da braucht man sowas eigentlich nicht, aber wenn man nicht weiß, wo man hinkommt und deshalb waren da aber witzige Pflanzen, die da drin standen.
Stehen die heute immer noch da oder mussten die wieder weggenommen?
Nee, das waren alles Leihpflanzen.
Also Leihpflanzen. Gibt es denn jemanden, wo du sagst, Mensch, den hätte ich so oder diese Person, diese Künstlerin, Künstler hätte ich so gerne noch bei mir im Schloss? Also für ein Konzert?
Naja, gut, also Robbie Williams fände ich toll.
Das wäre mega.
Das wäre mega, da muss man glaube ich noch ein paar Jahre warten.
Ja, du.
Ich weiß es nicht.
Ja, kommen wir mal.
Ja, also es gibt schon, ja, ich will jetzt nicht sagen wen, aber Robbie Williams wäre toll.
Wäre toll, fände ich auch.
Vielleicht.
Ja.
Wird es eines Tages passieren?
Vielleicht passiert es eines Tages.
Keine Ahnung.
Das wäre richtig toll.
Ja.
Ich meine, wenn der sich die Setup, also wie sagt man da?
Aber
die
auf der anderen Seite, ich muss noch mal sagen, also ich finde wirklich jeden der Künstler finde ich super, ja.
Sensationell.
Sensationell.
Sensationell. Ja. Man muss ja auch wirklich sagen, das ist ja ein Wahnsinn, weil sonst ja solche Künstler sich in die Region von uns nicht so verirren, weil es auch die Locations nicht dafür gibt, wo die Konzerte machen können. Das ist ja eben genau der Punkt. Und du bietest das und das ist sensationell.
Und es ist schon was anderes. Also meine Kinder, die oft auf andere Konzerte gehen, sagen, Mami, also das ist schon bei uns zu Hause schon mal, weil die, das ist natürlich entweder in der Arena, in der Halle oder selbst wenn es ein Open Air ist, ist das dann ein mit Bauzäunen abgestellter Bereich, abgesperrter Bereich, ja, und da steht dann eine Bühne. Und das ist was anderes. Da ist natürlich das Schloss im Hintergrund. Dann ist die Mauer außenrum, ja, also eine natürliche Absperrung. Und dann kann man auch immer noch trotzdem, da 8000 Gäste sind, wenn jemand sich irgendwie bedrängt, gedrängt fühlt, kann man noch vielleicht in den Schlossgraben gehen oder man geht hinter zu den Obstbäumen, kann sich eine Picknickdecke hinlegen und kann da einfach auch mal chillen währenddessen. Also das ist nochmal auch
absolut
was anderes.
Und das machen auch ganz viele vor dem Konzert.
Hast du gesehen, gell?
Ja. Mhm. Ganz schön. Die sitzen dann dort, nehmen sich ein Getränk mit, die Fans, und hören dann die Musik quasi aus dem Schloss heraus.
Ist immer lustig für die Tüsslinger, ja, weil viele laden dann zu Hause ein zum Grillabend, weil die ja eigentlich die Musik hören.
Stimmt.
Und da kommt es aber auf die Windrichtung drauf an. Weil normalerweise, wenn Westwind ist, dann bläst's die Musik in die Richtung, wo die Siedlungen sind, also wo ganz viele, wo die Wohngegend ist. Wenn aber Ostwind ist, hören die da gar nichts.
Oh nein.
Und sind dann eigentlich sauer.
Also doch ein Ticket kaufen, Leute. So, also wir haben es gesagt. Patrick Kelly, Mark Forster und Roland Kaiser sind bei Stefanie jetzt ab dem
23., 25., 26.
Juli Tickets, wo es Tickets gibt. Und, liebe Stefanie, um das jetzt nochmal kurz aufs Schloss zurückzukommen, ich habe so viele Fragen, ich glaube, heute überziehen wir, das macht alles gar nichts. Aber du hast ja keine Zeit, du musst ja abends wieder zur Besprechung. Das kriegen wir alles hin. wie ist es denn als Kind in einem Schloss aufzuwachsen? Das wollte ich noch fragen, weil das interessiert bestimmt auch ganz viele Menschen.
Zunächst bin ich nicht im Schloss aufgewachsen.
Ach, schau an.
Nein, weil das Schloss war ja unbewohnbar.
Ach, das war unbewohnbar.
Das war unbewohnbar. Ah. Und mein Vater hatte dann beschlossen, Anfang der 60er Jahre, dass er wenige Räume renoviert. Aber mein Vater und meine Mutter haben gewohnt in einem Haus im Garten, im Park, das inzwischen abgerissen ist. Das war eine Bruchbude. Und meine Schwester und ich haben gewohnt, und da kommen wir jetzt gleich nochmal zum Rathaus, weil in dem Rathaus, das hat mein Vater damals gehört, was auch ziemlich runtergekommen war.
Ui, okay.
Und da haben meine Schwester und ich mit dem Kindermädchen gewohnt. Und meins und meiner Schwester Schlafzimmer ist mein jetziges Büro.
Das ist ja eine schöne Story.
Ja, also ich brauche keine Psychotherapie.
Du sitzt eigentlich in deinem Kinderzimmer.
Ich sitze in meinem Kinderzimmer.
Das finde ich ja sensationell.
Bewältige sämtliches verstecktes Trauma, keine Ahnung.
Also das, was sich so viele Kinder wünschen, aus dem Kinderzimmer heraus zu regieren.
Ja, das, schaut natürlich jetzt total anders aus.
Ja, ist ja klar, aber... Klar.
Nein, da bin ich aufgewachsen.
Das ist ja eine Hammer-Story. Und das heißt ja für dich doppelt nach Hause kommen dann eigentlich, ja?
Ja, ich meine, das Ganze ist genau 100 Meter entfernt, deshalb kann ich auch zwischen den Büros sehr gut pendeln.
Mhm.
Mal da, mal da, mal da, je nachdem. Das ist ein guter Sprint.
Super.
Und im Alter von 7 Jahren sind wir dann ins Schloss eingezogen, dann in diese wenigen Räume. Und dabei blieb es dann.
Ja.
Und als mein Vater 1991 starb, habe ich eben dann angefangen zu renovieren.
Da ging es dann
sowohl
erst los.
Sowohl außen mit, als auch innen.
Und jetzt sind alle Räume bewohnbar?
Ja.
Ja.
Alle Räume sind bewohnbar. Ja gut, da haben wir noch 2 Abstellkammern.
Gehört dazu, wenn man so viele Räume hat.
Und der Keller. Uff. Und der Speicher. Hilfe.
Oh, Keller. Das ist ja auch. Also, wie ist das denn so als Kind? Oder jetzt decken wir mal auf. Heute decken wir mal noch ein bisschen was auf. Wie ist es denn so in einem Schloss? Sag mal, als Kind denkt man da nicht so, boah, hier spukt es und hier will ich nicht in den Keller gehen und auch nicht auf den Dachboden.
Ja, also es ist schon, es ist so, wie wenn man sich's in einem Abenteuerfilm so ein bisschen vorstellt. Ein Keller, also die ganzen Gebäude sind eigentlich unterkellert, fast alle, nicht ganz alle, aber also auch so ein Nebengebäude. Und da ist ein Keller, da habe ich, der schaut so aus, als ob da ein Mord gedreht werden könnte.
Ja, gut. Gehst du da ab und zu mal runter,
nee, lange nicht mehr.
Wenn du eine Abkühlung brauchst von der Hitze?
Da war ich schon lange nicht mehr. Aber der Schlosskeller, da haben wir inzwischen ziemlich aufgeräumt zumindest. Aber ist auch, sagen wir mal, anders.
Anders. Also hat man, aber könnte muss man nicht
drin könnte
sein.
Man auch ein gutes Verlies reinmachen.
Gab's das mal im Schloss?
Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Das war kein Gefängnis.
Das hat man auch nicht standardmäßig in einem Schloss, oder? Dass man so einen Kerker oder ein Verlies hat.
Folterkammer? Ich weiß es nicht.
Oder? Hat man das? Weiß ich nicht.
Also ich habe nichts gefunden.
Na gut.
Mit meiner Schwester haben wir mal da irgendwie gegraben und haben da so Knöchelchen gefunden. Das waren mal, ich meine, Hühnerknochen oder was. Aber Wir haben natürlich sofort, die Fantasie ist davon galoppiert.
Na klar. Und sag mal, gibt es Geheimgänge im Schloss?
Gab's.
Gab es wirklich?
Es gab. Der ist zugemauert. Den hat mein Vater zugemauert. Der ging irgendwie ins Dorf und war aber total verfallen.
Also man konnte dann quasi durch diesen Gang ins Dorf raus flüchten.
Vom Keller
eigentlich.
Ins Dorf raus, ja. Ich glaube, das hat mal wahrscheinlich jeder, jedes Schloss irgendwie, um sich in irgendeiner Form retten zu können vor, weiß ich nicht was, Mord.
Also, dann wissen wir jetzt zumindest, es spukt nicht, es gibt aber einen Keller und es gab einen Geheimgang. Den gibt es aber auch nicht mehr, aber Den gab es auf alle Fälle. Super, haben wir aufgedeckt, hat mich auch immer interessiert und ich dachte, heute frage ich dich das.
Ja.
Na, so. wie ist es denn so generell zum Thema auch Erziehung? Weil eben, du hast ja gerade gesagt, mit deiner Schwester zusammen, ihr seid dann ins Schloss rübergezogen. Gibt es, und erinnerst du dich an, also ist deine Erziehung von euch anders gewesen? Gibt es Werte, die euch anders vermittelt wurden, weil ihr eben...
Als ich es meinen Kindern vermittle jetzt.
Das und B auch generell zu damals, wie eure Erziehung war. War die strenger
sehr
als
streng.
Mit deinen anderen Freundinnen, Freunden
sehr
vielleicht?
Ja? Mhm. Ja. Ja, ich weiß es nicht wie andere, aber ich glaube sehr viel strenger, ja.
Aber du vermittelst ja heute eine eigenständige Erziehung, sagst... Das hat damit
Absolut.
Überhaupt nichts zu tun.
Das war ziemlich abschreckend.
Apropos Erziehung. Es gibt ja bei euch ein Haustier, eine Schlange.
Ja.
diese Geschichte musst du bitte erzählen, Stefanie. Das ist ja eine Schlange, die ihr im Schloss aufgemalt habt.
Nein.
Oder
nein,
wie war das?
Nicht aufgemalt. Nee. Die kam, mein Vater hatte plötzlich, irgendeinen Fiebertraum, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er plötzlich beschlossen, in den 70er, Mitte 70er Jahre, den Schlossinnenhof zu renovieren. Weiß ich, wie er auf die Idee kam, weil das war ja innen alles verfallen und die Dächer haben Löcher gehabt, aber plötzlich wollte er den Innenhof renovieren. Und es war wohl Mitte 70er, weil es war schon das neue Denkmalschutzgesetz, das war aus dem Jahr 72. Und er hatte eigentlich vor, ein bisschen runterkratzen und neu anmalen und einfach da außenrum irgendwie so Faschen machen. Musste man kratzen, also die verschiedenen Schichten abkratzen, was da alles drauf war, an Farben, an Putzen und was da in den letzten Jahrhunderten passiert ist. Und da kam raus, dass es eine Renaissance-Fassung aus der Bauzeit gab. Also die Bauzeit ist 1580, also ich denke aus dem Jahr 1590 oder irgend sowas, ja. Und da kam eben diese Renaissance-Fassung mit zum Teil Sgraffito-Technik, also das sind verschiedene Putztechniken und den Fensterumrahmungen, die so gestreift sind. Und unter anderem kam auch raus unterhalb des Frieses eine Schlange.
Ha.
Eine Schlange, die in Form eines Dreiecks ist und die aber in der in der Verschlingung ihrer selbst Vierecke hat, also Dreiecke, Vierecke. Und in diesem Dreieck sind alle magischen Zahlen drinnen. 1, 3, 5, 7, 9, die kannst du alles, also diese, es gibt keine Aufzeichnungen, wo die herkommt. Sie stammt aus der Bauzeit.
Mhm.
Es ist wohl ein kabbalistischer Hintergrund, möglicherweise, und ich meine, möglicherweise, dass es auch, ich sage jetzt mal, mit der Religion, katholisch, evangelisch,
das
was
könnte
zu tun
sein.
Hat.
Hatte ich jetzt auch im Kopf.
Der damalige Schlossbesitzer, der möglicherweise protestantisch war.
Wie alt ist das Schloss, Stefanie?
Bitte?
Wie alt ist das Schloss?
1580.
Oh ja.
So, Aber auf jeden Fall ist die, also diese Schlange ist dann wieder renoviert worden. Und das ist jetzt nicht unser Familienwappen, nein. Aber ist jetzt, sagen wir mal, unser ja Familienkennzeichen.
Apropos Kennzeichen.
Ja.
Denn ihr habt das ja.
Alle als Tattoo.
Mhm. Und das finde ich schon sehr, sehr cool, muss ich sagen.
Ja.
Richtig toll.
Und das haben wir erstmal 4 Kinder, weil die anderen 2 noch nicht volljährig waren, haben wir in Stockholm am Karfreitag stechen lassen, als ich meine Tochter besucht habe.
Hammer.
Und da haben 4 und die anderen 2 haben es dann nachmachen lassen, als sie volljährig waren.
Und durften die entscheiden, wo, oder hat das die Mama vorgegeben?
Nee, jeder wo er wollte.
Und du hast es ja auch tätowiert.
Ich hab's auch.
Aber du verrätst nicht die Stelle.
Ja, ich hab's am Strand sichtbaren Stelle. Also ich hab's jetzt nicht auf dem Arm oder
nee,
auf
das stimmt, weil da habe ich es jetzt noch nicht entdeckt. Ah ja, das ist eine schöne Stelle. Wo machst du denn dieses Jahr Urlaub?
Bei mir im Garten, beim Unkrauthäten.
Im Bikini?
Im Bikini.
So, mehr sagen wir dazu jetzt nicht.
Nein.
Schönes Bild. Da gucken wir mal genauer hin. Aber das finde ich ganz toll. Wow, richtig schön. Und vor allem, das verbindet ja auch. Es ist ja eine schöne Geschichte auch für euch in der Familie.
Ja, und inzwischen haben wir zum Beispiel so Schuhe mit der Schlange drauf. Es gibt kleine Broschen mit der Schlange drauf. Also,
super.
Ja.
Also ich finde das ganz, ganz toll.
Ist auch ein tolles Design nebenbei. Also ein wirklich sehr modernes, tolles Design.
Ja, und zeitlos.
Vollkommen zeitlos, ja.
Oder? Liebe Steffi, wir kommen jetzt zu der schnellen Medien-Martini-Fragerunde. Endlich ist es soweit. Jetzt haben wir schon so viel besprochen, aber jetzt frage ich irgendwas und du sagst dann immer eins von beiden halt, was du bevorzugst,
ja,
von der Frage. Also, ist eigentlich schon vieles selbstverständlich, aber doppelt hält besser. Schloss oder Berghütte?
Beides.
Wenn du dich entscheiden müsstest?
Schloss.
Jetzt kommt's. Champagner oder Achtung, Kaffee?
Kaffee mit Champagner, darf ich nicht sagen.
Auch eine gute Mischung.
Nee, täglich Kaffee.
Tradition oder Moderne?
Puh, du stellst Fragen, die man eigentlich kombinieren sollte. Tradition mit Moderne.
Ja, aber ich wollte heute mal extra nochmal.
Oh, dann Moderne.
Hau ich das Mikro hier gleich weg. Moderne. Elegantes Dinner oder Picknick?
Elegantes Dinner.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher definitiv und sehr früh ins Bett gehen.
Spontan oder perfekt geplant?
Spontan.
Und last but not least, Heimat oder Fernweh?
Heimat.
Heimweh. Als hätte ich es gewusst. Heimat. Wir kommen jetzt zu dem Thema. Wir kommen leider schon fast zum Ende, aber Heimat, du bist wieder Bürgermeisterin. Und das warst du ja schon mal. Und jetzt, als das wieder so ein Winback eigentlich war, ein schöner, schöner Winback für Tüssling, ein Medienecho von vorne bis hinten, Schlagzeilen, du bist wieder da, Stefanie vom Pfuhl ist wieder Bürgermeisterin. Du kannst ja mit Medien generell, habe ich das Gefühl, sehr gut umgehen. Man liest viel, es gab auch viel natürlich zu lesen mit Themen, ja, die berührt haben, müssen wir nicht weiter ins Detail gehen, das weiß man, aber wie gehst du damit um? Was macht das mit dir jetzt, wenn wieder so eine Schlagzeile kam wie mit der Bürgermeisterin oder mit deinem Geburtstag? Kannst du das ein bisschen steuern oder auch diese persönlichen Dinge über Schicksalsschläge? Wie arbeitest du mit diesen Schlagzeilen?
Also zunächst rufe ich nie bei Medien an.
Mhm.
Ich rufe nie bei einer Zeitung, bei einer Zeitschrift, bei einem Medium an und sage, können wir bitte was machen? Die rufen bei mir an. Und dann kann ich entscheiden, ob ich das machen will oder nicht. Und ich mache das nur mit Medien, wo ich Vertrauen haben kann. Und außerdem mache ich auch nicht so viel.
Mhm.
Weil ich finde, erstens, warum? Und dann der eine schreibt von dem anderen ab, wenn es interessant ist. Also ich hatte jetzt gerade eine große Geschichte in der Bunten, 6 Seiten. Was ich gemacht habe, erstens, weil das der richtige Zeitpunkt war, nämlich, ich sage jetzt mal ganz klar, vor meinen Veranstaltungen. Zweitens, weil es ein schöner Bericht war. Ich kenne die Autorin, ich kenne den Fotografen und es ist erstaunlich, wie daraus resultierend dann wieder viele abgeschrieben haben von irgendeinem Thema, was da drin ist. Ich weiß nicht, sie ist wieder Single,
Und gedacht, ja, habe ich auch gesehen bei Google. Kommt es sofort?
Kommt es sofort, wo ich mir gedacht habe, also der Artikel ging eigentlich über was anderes. Also die nehmen sich dann immer irgend so ein Teil raus.
Was halt klickt, da haben wir es wieder, gell?
Was halt klickt, aber ist ja auch okay, aber da reicht ja eine Story. Also ich muss ja nicht, ich mache auch auf Social Media mache ich wenig. Mhm. Ich mache schon bis zu einem gewissen Grad persönliche Posts, aber ich würde nie zu persönlich werden und irgendwie, ich weiß nicht, mein Essen
zu
sagen, also ich muss das auch nicht machen, ich bin ja kein Influencer. Also so jeden Tag posten, was man gerade macht oder welchen Pullover ich anhab oder welche Hose oder was ich gerade in der Gemeinde mache. Ich denke auch da, was man früher gesagt hat, mach dich rar, ist besser als dieses dauernd. Ich muss halt auch nicht davon leben.
Ja.
Gleichzeitig bin ich sehr dankbar, dass ich die Medien, mit denen ich arbeite, die mir treu sind und die, mit denen ich dann so arbeiten kann, dass es eine Win-Win-Situation ist.
Auch ein Wohlfühlfaktor für dich.
Ein Wohlfühlfaktor.
In dem Fall, oder?
Mhm. Und ich muss nicht. Ja. Ich meine, ich bin oft gefragt worden, ob ich in irgendeiner Fernsehshow da mitmache. Das passt nicht zu mir. Also zumindest die Formate, die gefragt wurden, haben nicht gepasst. Und warum soll ich es denn dann machen?
Ja, stimmt. Eben, wenn man das
auch nicht... Ich verkaufe dann meine Seele, das mache
ja,
ich nicht.
Genau, und das ist genau der Punkt, weil man verliert ja dann auch diese authentische Seite, ja, die man wahrscheinlich auch immer merkt. Und das merkt man selbstverständlich. Wenn man dich sowieso kennt, dann merkt man, dass du dir auch immer treu bleibst und bist. Und ich bewundere das wirklich, weil wenn man eben deinen Namen eingibt, wenn man dich googelt, die Schlagzeilen, das ist ja Wahnsinn. Und da denkt man sich immer, mein Gott, die Presse, die nimmt sich das dann alles raus und nimmt das
bis zum
letzten Moment.
Weißt du, ich habe das ja, also mit der Bunten ist dieser Artikel abgestimmt gewesen. Mhm. Und da war ja nichts Falsches drin.
Mhm. Genau, weil du es gesagt hast.
So weil ich es gesagt habe so und vorher den Artikel auch durchlesen durfte.
Ja.
Ich würde das auch nicht anders machen und dann ist es halt so. Dann pickt sich halt der eine das raus und der andere das. Aber dann ist es in Ordnung.
Gibt es einen Tipp, den du vielleicht weitergeben kannst, gerade auch im Sinne von, wenn man jetzt mit einer Presse zusammenarbeitet, worauf man achten sollte?
Nicht im, wie soll man sagen, Eifer des Gesprächs dann doch Dinge sagen, die man vielleicht später bereuen würde. Gut vorbereiten.
Gut vorbereitet sein. Bis heute der Schlüssel.
Ja.
Zum Thema gut vorbereitet sein. Du hast natürlich auch einiges, und zwar was da an dich natürlich zu Recht kam, nämlich zum Beispiel das Bundesverdienstkreuz 2011. Du hast aber auch für dein bürgerschaftliches Engagement 2016 den Bayerischen Verdienstorden erhalten. was bedeutet sowas für dich, solche Auszeichnungen?
Wahnsinnig komisch, weil beide Male, als diese Briefe mit der Nachricht ankommen, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Stimmt nicht. Hab erstmal, das kam, ich glaube, beides Mal an einem Samstag, bekommt man einfach eine profane Nachricht, einen Brief.
Einfach so?
Ja.
Der wird nach Hause geschickt?
Der wird nach Hause geschickt.
Oh, das ist aber auch
Habe ich erstmal das Papier geprüft.
Ob das ein Fake ist?
Habe erstmal gedacht, was ist das jetzt, so ein ganz billiges Papier? Das war irgendwie so ein Recycle-Papier. Ich habe gedacht, na okay, die Ministerien müssen Recycling-Papier hernehmen. Hab schon richtig so. Und hab dann am Montag, also am nächsten, ich habe es niemandem gesagt, hab am nächsten Arbeitstag dort angerufen. Und habe gesagt, ich habe diese Nachricht bekommen. Ich wollte jetzt mal fragen, ob das wirklich so ist oder ob das jetzt ein Fake ist. Und dann haben die gesagt, ja, das stimmt.
Wir sind echt.
Wir sind echt. Das ist das echte Ministerium. Ja. Beim Bayerischen Verdienstkreuz genau das Gleiche.
Super toll.
Habe ich auch erst vorher angerufen und gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, jetzt auch das noch. Und es bedeutet mir natürlich sehr viel. Und ich bin mega... ja, dankbar, dass ich beides verliehen bekommen habe, weil das ist ja schon eine große, große Ehre.
Eine ganz große Ehre und selbstverständlich auch zu Recht und verdient, das ist ganz klar. Zu deinem Engagement, du bist ja auch für die SOS Kinderdörfer sehr aktiv gewesen und immer noch aktiv. Wie kam das zu dieser Rolle, zu diesem...
Das kam eigentlich, das kam quasi über die Ausstrahlung der Werbung, wo eine Dame, Kommunikationsdame von SOS Kinderdörfern damals auf mich zugekommen ist und hat gesagt, kannst du dir vorstellen, mehr zu machen? Entschuldigung.
Das ist der gute Prosecco. Genau, für den Prosecco.
Entschuldigung.
Wir schenken und, ein bisschen nach. Wir haben ja noch ein bisschen was. Nur so,
danke, danke.
Damit, genau.
Und dann haben wir eine Geschichte gemacht mit einem SOS Kinderdorf erst in Österreich. Und dann hat sie gesagt, kannst du dir vorstellen, mehr zu machen? Und dann bin ich ja in viel SOS Kinderdörfer der Welt gereist. Und das war dann verbunden auch mit Spenden. Und das Bundesverdienstkreuz kam damals, weil beim Tsunami Sri Lanka,
ach, das war
bin ich Zeit. Ganz kurz danach, nach Weihnachten, kam ein Anruf von Stern TV. Und dann bin ich für Stern TV nach Colombo geflogen, Sri Lanka. Damals wieder mit demselben Filmteam und dann, ist es Colombo? Ja, ich glaube. Und dann sind wir damals, da war, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da ist dieser Zug entgleist gewesen.
Ja, weiß ich.
Und da war der erste Tag, als diese Straße da offen war, ins SOS Kinderdorf. Dann sind wir da ins SOS Kinderdorf. Und damals ist dann, glaube ich, über diese Kampagne ist, glaube ich, 1 Million Euro Spenden generiert worden.
Wow, das ist ja ein Wahnsinnsbetrag.
Genau.
Und das ist bis heute auch eine Herzensangelegenheit von dir?
Ja, ich habe mehrere Herzensangelegenheiten. SOS Kinderdorf ist, sagen wir mal, in meinem Zeitengagement jetzt im Moment gar nicht. Aber ich habe Patenkinder und dann gibt es noch ein Kinderdorf Gura Bira. Das ist von einem Altöttinger Pfarrer, Ex-Priester aus Altötting, der nach Gura Bira in Brasilien gegangen ist und dort ein Kinderdorf gegründet hat. Da bin ich ja auch sehr engagiert und der Pfarrer Brandstätter heißt er, der besucht mich auch jedes Jahr und das ist auch eine ganz tolle Sache.
So, so schön. Und wichtig, das ist ein ganz,
und dann,
ganz wichtiges
Thema.
Also noch
irgendwelche anderen, aber da bin ich, also da bin ich wirklich engagiert.
Wunderschön. Und engagiert bist du, jetzt kommen wir nochmal auf die Bürgermeisterrolle zu sprechen, denn du bist Bürgermeisterin, du bist wieder Bürgermeisterin in Tschüsslink. Und was hat dich dazu bewegt? Weil du warst es, bist dann ausgetreten aus der CSU, das kann man sagen, das ist auch bekannt, und bist jetzt wieder zurück in der Politik.
Ja,
aber es gibt,
ich wollte
ein Aber.
Es gar nicht wieder. Ich hatte überhaupt keine Lust mehr. Beziehungsweise ich hatte keinen Gedanken, was heißt keine Lust mehr? Ich hatte keinen Gedanken mehr dran. Dann gab es bei uns ziemliche Wellen zu Hause. Bürgermeister zurückgetreten, kommissarisch, Bürgermeister zurückgetreten, kommissarisch. Und kein Kandidat, keine Kandidatin, beziehungsweise zwei Kandidaten. Und dann kamen meine ehemaligen Gemeinderatsmitglieder, Kolleginnen, Kollegen auf mich zu. Sagt bitte, bitte. Ich habe gesagt, es kommt auf keinen Fall in Frage. Und dann haben sie mich weich gekocht. Beziehungsweise, so ist es auch nicht, weil das kann ich jetzt nicht Ihnen, irgendjemanden die Schuld anlasten. Ich habe mir das dann überlegt und habe mir es sehr gut überlegt. Das kann man nicht von einem Moment auf den anderen.
Das muss man ein paar
das
Nächte drüber schlafen,
ich habe mit meinen Kindern gesprochen und dann im Dezember, das war ganz, glaube ich, 3 Tage vor Weihnachten, haben wir gesagt, okay, ich mach's. Und dann war, glaube ich, am 6. Januar hatten wir die erste, dann ist es sozusagen, ich bin von der CSU nominiert gewesen, frei und auch nicht auf, war auch auf keiner Liste. Also ich war nur Bürgermeisterkandidat.
Okay.
Normalerweise ist man ja auf irgendeiner
auf
Liste.
Auf einer Liste drauf, ja.
Und sammelt da auch nochmal Stimmen. Und ich war nur Bürgermeisterkandidatin für keine Partei. Ja, und dann war die Wahl und dann bin ich gewählt worden.
Und zwar mit einem riesigen Wumms.
Ja.
Wie viel Prozent? Über 60?
Über 60% gegenüber mit 2 Gegenkandidaten.
Also.
Aber gut, das ist ein Auftrag. Und aufgrund der Situation war ich gleich am nächsten Tag, bereits bin ich schon wieder vereidigt worden. Also nicht 1. Mai.
Das so schnell?
Ja klar, weil wir hatten ja keinen amtierenden Bürgermeister. Nur kommissarisch.
Okay, verstehe. Das heißt natürlich über Nacht sofort ins Amt.
Genau.
Das hat gesessen.
Nach der Wahlfeststellung, Mittwoch war, glaube ich, die Wahlfeststellung. Es gedauert ja immer, bis das festgestellt werden muss. Und 3 Tage später war ich offiziell. Dann musste ich erstmal mit dem alten Gemeinderat noch tagen. Dann musste der alte Gemeinderat verabschiedet werden. Dann musste der neue konstituiert werden. Also ja, war ein Galopp.
Also man merkt einfach, das ist mit voller Wucht zurück, weil die Prozente, die lügen natürlich nicht. Und man sieht das eben zum Thema auch Akzeptanz und zum Thema auch natürlich genau der Need, der dann auch bestanden hat, um da einfach zu sagen, die Steffi, die wollen wir wieder.
Ja, offensichtlich. Jetzt zum musst du es aber auch beweisen.
Liebe Stefanie, wir sind fast zum Schluss angekommen jetzt. Ich könnte hier noch stundenlang mit dir sitzen und wir hätten wahrscheinlich ewig viele Themen, die wir besprechen können, so wie ich
Vielen
uns
Dank,
zwei.
Vielen Dank, das war auch sehr, hat sich angefühlt wie 10 Minuten.
Ja, kann ich auch nur zurückgeben. Es war sehr kurzweilig und ich hoffe, du kommst bald mal wieder. Dann können wir ja noch über viel mehr nochmal sprechen, vor allem auch
sehr
vielleicht
gerne.
Über neue Sachen aus deiner Rolle als Bürgermeisterin. Und zum Schluss, du warst doch Adelsexpertin ja im Sat.1 Frühstücksfernsehen.
Auch.
Fällt mir ja noch ein. Das, aber das schaffst du ja alles gar nicht mehr, oder?
Ich war mal für RTL, war ich auch
oder
bei der
RTL.
Hochzeit der Schweden. Also,
und der eigene Sendung im ZDF
habe ich
auch
mal.
Du
auch.
Aber das wäre ja zeitlich alles gar nicht mehr machbar jetzt, oder?
Nein, das war jetzt auch, das ist jetzt auch. Nee, also Adelsexpertin, also das Thema habe ich jetzt echt hinter mir gelassen. Ich weiß auch nicht, was eine Adelsexpertin wirklich ist. Das war lustig. Da habe ich ein paar Mal gemacht. Ja, da war ich nochmal bei der Krönung? Nee, da war ich nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich war schon bei verschiedenen Fernsehstationen immer mal wieder Talkshows, was auch, keine Ahnung.
Und abschließend dann zum Thema Talkshow, passt vielleicht auch ganz gut. abschließend vielleicht auch an dich und auch als Motto, welche Rolle spielt in deinem Leben eigentlich deine Selbstreflexion, deine vielleicht auch Spiritualität oder der Glaube, was kannst du da für dich immer in den Fokus nehmen, um wieder Energie zu tanken oder was darf man weitergeben als Tipp?
Ich bin jetzt, sagen wir mal, ich gehe in die Kirche, ich finde die Rituale einer Kirche wichtig. Ich bin jetzt nicht in dem Sinn so kirchengläubig. Ich glaube schon an eine höhere Macht, Energie. Aber ich bin jetzt mehr, ich sage jetzt mal, ein pragmatischer Mensch. Spiritualität, bin jetzt nicht so Yoga, Pilates, Meditation, das ist nicht so meins. Ich habe eher bin eher der Macht, die Macher, Bewegung und bin aber auch, wie soll ich sagen, ich brauche dann auch Alleinzeit, um meine ganzen Satelliten, die da draußen rumschwirren, von Tätigkeiten, Berufen, Kinder, keine Ahnung, wieder in mich zurückzuholen. Und da brauche ich immer wieder ein bisschen Zeit, dass das alles wieder geordnet ist.
Also der Tipp des Tages, sich Zeit nehmen, um Dinge gesund und ordentlich zu ordnen.
Richtig. Damit das nicht alles irgendwie sich zerfasert.
Das unterschreibe ich zu 100% auch so. Liebe Steffi, vielen, vielen Dank, dass du deinen Medienmartini heute mit uns geteilt hast. Er war großartig. wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn gerne oder schickt eine E-Mail an rezept@mediamartini.de. Und wir trinken jetzt unseren Grapefruit-Spritz noch aus.
Genau.
Genießen hier noch ein bisschen die Studioluft.
Ja.
Und dann musst du auch schon wieder in die Sitzung zurück. Nach
genau, heute Abend habe ich Sitzung.
Vielen Dank für dieses beeindruckende Gespräch, für deine Offenheit und bis ganz, ganz bald, liebe Stefanie. Schön, dass du da warst.
Gerne, tausend Dank, hat mich sehr gefreut und
zum Wohl. Cheers, alles Gute. Ciao.